Aufgepasst, True Crime Fans. Am 8. Juni 2024 bringen Zeno, Shaggy und Lisa ein exklusiv für diesen Abend gestaltetes Sommer-Special ihres True Crime Podcasts Mörderische Heimat auf die Bühne. In der einzigartigen Open-Air-Atmosphäre des Museumshofes Fulda werden dabei zwei echte Kriminalfälle zum Thema Sommer, Urlaub und Reisen vorgestellt. Zwei Fälle aus fernen Ländern, in denen einige von uns vielleicht auch schon ihren Urlaub verbrachten. Denn nicht nur in Petersberg und Poppenhausen geschehen Verbrechen. Auch in Portugal, Phuket oder Polynesien. Dazu gibt es wie immer spannende Einblicke hinter die Kulissen des Erfolgspodcasts Made in Fulda. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kreuz.com. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Kriminalpodcast Mörderische Heimat, der Podcast mit echten Fällen aus deiner Region. Und in dieser Staffel 8 haben wir euch 6 Fälle aus Nordrhein-Westfalen vorgestellt und mit euch besprochen. Und zum Sprechen hier bei uns gehören mindestens immer 2 Personen. Da bin ich natürlich nicht alleine gekommen, denn auch heute ist wieder mit dabei der fantastische Zeno Diegelmann. Hallo Zeno.
Hallo Lisa, vielen Dank für diese tolle Introducing-Nummer. Ja, das war jetzt tatsächlich unsere NRW-Staffel schon beinahe, denn es ist ja unser letzter Fall in dieser Staffel, unserer sogenannten NRW-Staffel. Das Bundesland, in dem du lebst. Ne? Mhm. Der Rest unseres Teams stammt ja allesamt aus Hessen.
Genau, wobei ich da ja auch geboren bin. Ich bin im Taunus bei Frankfurt geboren und kurz aufgewachsen und dann rüber Richtung Düsseldorf gegangen.
Das stimmt, aber dennoch war diese Staffel wahrscheinlich schon speziell für dich, oder?
Absolut, denn einige Orte kenne ich ja auch, ne? Also auch von den Taten. Entweder haben Freunde dort gewohnt, Bekannte oder ich war schon mal da. Und es gab ja auch einen Fall, wo mein Bruder in der Funktion als Feuerwehrmann auch mit direkt vor Ort war.
Richtig, und Feuerwehrleute werden auch in der heutigen Folge 48 wieder eine Rolle spielen. Zum Abschluss dieser Nordrhein-Westfalen-Staffel haben wir nämlich einen Fall aus Bottrop mitgebracht, bei dem zunächst auch ein Hausbrand im Mittelpunkt steht. Aber schnell kommt man dahinter, dass es hier um viel mehr geht. Und um was genau? Das erzählt uns jetzt wie immer unser Philipp.
Februar 1998. Bei der Feuerwehr geht ein nächtlicher Anruf ein. Ein Haus in Bottrop steht komplett in Flammen. In den Trümmern der Ruine findet die Feuerwehr die Überreste einer Frauenleiche. Es handelt sich um die 50-jährige Hausbesitzerin. Zunächst vermutet man, dass sie erstickt und anschließend verbrannt sein könnte. Doch die Ermittler stoßen schnell auf einige Ungereimtheiten und auf ein mörderisches Schauspiel, das vor Dreistigkeit nur so strotzt.
So, jetzt wisst ihr auch, warum wir die heutige Folge etwas kryptisch der eingebildete Kranke genannt haben. Denn ähnlich wie bei dem berühmten Theaterstück von Molière haben wir es hier mit einem Schauspiel in 3 Akten zu tun.
Nur leider handelt es sich hier um keine Komödie.
Das stimmt allerdings, ja. Dann beginnen wir doch mal mit dem ersten Akt dieses Theaterstücks. Lisa, möchtest du erstmal was zum Tatort sagen und was dort passiert ist?
Ja, gerne. Also, Bottrop liegt im Ruhrgebiet und hat etwa 120.000 Einwohner. Es ist vor allen Dingen durch seinen Steinkohlebergbau bekannt geworden, hat dadurch aber auch ganz schöne Schäden erleiden müssen. Durch Bodenabsenkungen liegt das Niveau Bottrops mittlerweile tiefer als die umliegenden Gewässer und würde auf Deutsch gesagt absaufen, wenn man nicht durch Deiche und Pumpwerke verhindern würde, dass sich Grundwasserseen bilden, in denen die Häuser und Stadtteile untergehen.
Ach, ernsthaft? Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Krass.
Ja. Sehr extrem in Bottrop. Mhm. Jedenfalls wohnt hier die Familie W. Das sind Vater Erich und Mutter Elke. Sie bewohnen hier einen Bungalow und ihre Kinder sind bereits ausgezogen.
Wie alt sind denn die beiden?
Erich W. ist damals 56 Jahre und seine Frau Elke 50 Jahre alt.
Und nun kommen die Feuerwehrleute dort zu ihrem Einsatz, löschen das Haus und finden die Leiche einer Frau in den Trümmern. Ja, weil man als Feuerwehrmann auch nach einem Brand natürlich schauen muss, ob sich eventuell Menschen im Haus aufgehalten haben, als der Brand ausgebrochen ist.
Ja. Exakt. Das gehört nämlich mit dazu. Eben, wie du schon sagtest, um zu schauen, ob Personen zu Schaden gekommen sind oder anderes. Und tatsächlich findet man im ehemaligen Badezimmer eine Leiche in der Badewanne liegen.
Und es handelt sich hier um LKW?
Man führt eine Obduktion durch und stellt fest, dass es sich zweifelsfrei um LKW handelt.
Okay, der Ehemann war also demnach nicht zu Hause.
Genau, Erich W. liegt zu dieser Zeit im Krankenhaus, weil er eine Operation hatte. Bei der Obduktion hat man aber nicht nur die Identität des Opfers herausfinden können, sondern auch die Todesursache. Und die lautet nicht ersticken oder verbrennen, sondern Elke W. wurde erwürgt.
Jetzt könnte man davon ausgehen, dass hier eventuell ein Einbruch schiefgelaufen sein könnte. Das heißt, der Einbrecher steigt ein, glaubt sich allein in dem Gebäude und bekommt dann mit, dass sich noch jemand im Bad befindet. Aus Angst vor Identifizierung bringt er die einzige Zeugin um und setzt das Haus anschließend in Brand, um mögliche weitere Spuren zu zerstören.
Das ist richtig. Und natürlich ermittelt die Polizei auch in dieser Richtung. Sie befragt Nachbarn und Arbeitskollegen von Frau W., denn der Arbeitsplatz war nicht so alltäglich.
Ihr Arbeitsplatz, das heißt, was war denn nicht alltäglich?
Elke hat in Schermbeck im Club 42 gearbeitet.
Club 42, das klingt nach Puff. Also zumindest rotlichtig, um es mal etwas korrekter und bürokratischer auszudrücken.
Genau so ist es auch.
Ja, siehst du, ich kenne mich aus. Ich lebe ja schließlich in Frankfurt. Nein, Gottes Willen.
Elke hat dort im Club 42 allerdings lediglich als Bardame gearbeitet. Und nun hört man sich dort um, wie Frau W. denn so unterwegs war, ob sie vielleicht mit einem Gast aneinander geraten sein könnte.
Also ob die Tat eventuell aus dem Milieu stammen könnte, ob was damit zu tun haben könnte.
Genau. Mhm. Um es kurz zu machen, es deutet nichts darauf hin. Allerdings sagt eine der Kolleginnen, dass es in der Ehe Probleme gegeben hätte, die aufgetreten waren, als einer der Söhne Selbstmord begangen hatte.
Oh, okay. Aber das ist ja durchaus nachvollziehbar, wenn es so einen extremen Einschnitt ins Familienleben gegeben hat.
Ja, das stimmt. Die Kollegin erzählte weiter, dass sich ihr Ehemann wohl über ihre Gefühlskälte beklagt habe, also über die Gefühlskälte seiner Frau Elke.
Finde ich nach so einem Erlebnis jetzt aber auch nicht besonders außergewöhnlich, dass sowohl die Reaktion der Frau, dass sich vielleicht emotional zurückgezogen hat, als auch, dass der Mann dann dementsprechend sich vielleicht darüber beschwert. Aber das muss ja klar.
Ja, dennoch behalten wir das mal im Hinterkopf.
Okay, seine Frau hat sich ihm gegenüber also emotional entzogen, was auch immer das dann genau bedeutet. Was kam denn noch bei der Befragung heraus?
Es ist davon die Rede, dass Elke einen gemeinsamen Selbstmord geplant hatte und darüber mit Kolleginnen gesprochen habe. Allerdings habe man davon aber wohl Abstand genommen, weil Erich trotz des Schicksalsschlages sehr lebenslustig ist. Und bei weiteren Ermittlungen stößt die Polizei auf einen interessanten Aspekt.
Mhm. Na, was ist das?
Einige Monate vor der Tat hat Erich eine Hausrat und eine Lebensversicherung auf seine Frau abgeschlossen. Beides insgesamt im Wert von circa 100.000 Euro.
Und bei sowas schrillen natürlich immer sofort die Alarmglocken bei den Ermittlern. Aber wir wissen ja, dass er es nicht gewesen sein kann, denn er hatte ja ein Alibi. Er lag zur Tatzeit im Krankenhaus.
Ja, und jetzt beginnt der zweite Akt unseres Schauspiels. In der Tat liegt Erich W. zur Tatzeit in einem Gladbecker Krankenhaus.
Was hat er denn eigentlich?
Er hatte eine Fuß-OP.
Okay, also nichts Dramatisches.
Nee, nichts Dramatisches. Und auch das wird noch wichtig werden.
Na, ich bin gespannt. Okay, mach weiter.
Ja, kurz nach der Tat wird Erich W. aus dem Krankenhaus dann entlassen. Da das Wohnhaus der Bungalow in Bottrop zerstört ist, zieht er nach Dorsten. Und jetzt schauen die Ermittler mal genauer hin, was Erich so treibt.
Lass uns das auch mal machen. Was ist das denn für ein Mann, dieser Erich W.?
Erich ist damals, wie bereits erwähnt, 56 Jahre alt und Facharbeiter. Er ist beruflich daher oft auf Reisen und Montage. Ansonsten scheint die Ehe mit seiner Frau Elke ganz solide, mit Höhen und Tiefen, die es überall gibt. Er zeigt sich nach der Nachricht, dass seine Frau umgebracht wurde, auch tief betrübt und trauernd.
Ja, wer wäre das nicht, ne? Tief betrübt und trauernd, ja.
Wünschenswert.
Ja.
Dennoch ist sich die Polizei sicher, dass er irgendwas mit der Tat zu tun haben könnte, da sie den Täter im näheren Umfeld vermutet.
Wie so oft eben, ne?
Ja, gerade wie
wenn
so oft.
Frauen oder Ehepartner tot aufgefunden werden, guckt man ja als erstes im privaten Umfeld.
Und dann bekommt diese These auch Futter. Nicht nur, dass man von den Versicherungen weiß, die kurz vor dem Brand und dem Tod seiner Frau abgeschlossen wurden, man findet noch etwas. Nämlich eine Garage in einer der Nebenstraßen unweit des Bungalows. Und diese Garage gehört zu Erich W.
Das klingt spannend. Was findet man denn in der Garage so Interessantes?
Das ist das sehr Interessante, denn dort steht kein Auto, sondern die Garage ist voll mit Erinnerungsstücken, Versicherungspolicen. Selbst das Familienstammbuch befindet sich in der Garage.
Okay, also alles Dinge, die eigentlich mit dem Hausbrand vernichtet worden sein müssen. Es sei denn, man hätte gewusst, dass es brennen würde und man vorher alles beiseite geschafft hätte.
Genau.
Ah, das ist ein Ding allerdings.
Das denkt sich die Polizei auch, zumal Anfang März sich noch etwas anderes ereignet. Ein 32-jähriger Tscheche meldet sich bei der Polizei an seinem Wohnort in Tschechien und gibt an, dass er Informationen zu einem Mordfall in Deutschland hätte.
Lass mich raten, in Deutschland, genauer gesagt in Bottrop.
Genau.
Ha.
Er habe Anfang des Jahres seinen Freund nach Deutschland, genauer gesagt nach Bottrop, gefahren. Zu dem Zeitpunkt dachte er, es würde sich um irgendwas mit Drogen handeln, weil er für die Fahrt 1.500 Euro von seinem Kumpel bekommen habe. Doch jetzt hat der Kumpel ihm aber gestanden, dass es sich um einen Mordauftrag gehandelt hatte.
Das heißt, der Freund hat ihm gestanden, dass er tatsächlich jemanden in Deutschland umgebracht hatte?
Exakt. Und für diesen Mord habe er 15.000 Euro bekommen sollen.
Krass. Okay.
Und jetzt kommt noch der positive Zufall hinzu. Wir befinden uns im Jahr 1998 und Tschechien unternimmt erste Schritte, der EU beizutreten. Das bedeutet, dass die Behörden in Tschechien nicht nur ihre Kollegen in Deutschland kontaktieren, sondern auch direkt den Verdächtigen in Tschechien festnehmen und ihn zu der Tat befragen.
Also die Behörden kooperieren, kann man sagen, was nicht immer so ist. Das haben wir schon des Öfteren erfahren, dass die internationale Zusammenarbeit der jeweiligen Polizeibehörden nicht immer, nennen wir es mal, reibungslos abläuft. Aber in diesem Fall ist das anscheinend so.
Genau. Die Polizei in Bottrop ist natürlich äußerst erfreut darüber, zumal sie von einem Arbeitskollegen von Erich W. erfahren haben, dass der ein Verhältnis habe. Und jetzt rate mal, woher seine Freundin ist.
Seine Affäre da? Diese, aus Tschechien.
100 Punkte, Zeno.
Ha, yes.
Die Frau heißt Jana S. und ist gerade mal 20 Jahre jung. Es besteht also ein Altersunterschied zwischen Erich und Jana von 40 Jahren. Was natürlich nichts über die Tat aussagt, aber die Polizei stellt sich natürlich schon die Frage, was sie mit Erich will und wo sich die beiden denn kennengelernt haben.
Ja, also Altersunterschied per se ist jetzt mal natürlich kein wahnsinniger Grund, ist ja auffällig, aber ja klar, ist natürlich sehr interessant. Was sagt Erich denn zu den Vorwürfen?
Der sagt, das stimmt nicht. Zu dieser Jana hätte er schon lange keinen Kontakt mehr, aber das stimmt nicht. Man wertet Telefondaten aus und findet heraus, dass es noch im Januar regen Kontakt zu ihr gab.
Verhört man denn diese Jana S. auch? Oder anders gesagt, weiß sie überhaupt von dem Mord an der Frau von Erich W.?
Wart's ab, es kommt noch viel heftiger. Zunächst einmal verhört man Jana S. und sie gibt auch sofort zu, eine Affäre mit Erich W. zu haben. Und jetzt kommt noch viel mehr heraus.
Ich muss leider sagen, dass dieser Fall echt spannend ist. Also bin gespannt, was jetzt noch dabei rauskommt. Schieß los.
In den 90er Jahren war Erich W. oft zu Montageaufgaben in Dresden. Und von dort aus ist's ja nicht allzu weit nach Tschechien. 1996 lernt er bei einer dieser Fahrten Jana S. in einer Bar kennen.
Eine Club 42-mäßige Bar. Lass mich das mal so ausdrücken. Kann das sein?
Ja.
Okay.
Jana S. ist eine Prostituierte. Und jetzt kommen wir wieder auf das zurück, was wir uns vorhin merken wollten. Erich W. wird von seiner Ehefrau emotional und wohl auch körperlich zurückgewiesen. Er ist also sehr offen für weibliche Zuwendung und die lässt Jana ihm in allen Bereichen zukommen.
Das hast du sehr schön ausgeschmückt. Ich sag jetzt nicht, was mir gerade durch den Kopf geht, aber ja, sie drückt die richtigen Knöpfe bei ihm, sagen wir es mal so. Auch im körperlichen Bereich wahrscheinlich.
Nun?
Ja, aber alles gegen Bezahlung? Also das ist ja auch noch eine Frage, oder?
Gegen Bezahlung, ja.
Okay.
Vielleicht nicht, wie das normalerweise mit Prostituierten abläuft, aber binnen kürzester Zeit gibt er immerhin ca. 15.000 Euro für sie aus.
Mhm.
Er lässt sie außerdem zu seinen Montageorten anreisen, finanzierte einen gemeinsamen Urlaub auf den Kanaren und verliebte sich in sie.
Okay, er zahlt jetzt also praktisch nicht jedes Mal klassisch, sag jetzt mal, für den Sex, sondern hier mal was, da mal was, Reisen und so weiter. Ne? Er erlebt so eine Art zweiten Frühling.
Genau.
Hm. Was natürlich 0,0 entschuldigt, dieser zweite Frühling, aber so empfindet er nun also die Affäre mit dieser Jana S. Aber warum verlässt er seine Frau nicht einfach? Er ist ja nicht der Erste, der sich in eine junge Frau verliebt. Das kann ja passieren.
Ja, die Scheidung und die anschließenden Unterhaltszahlungen hätten ihn ruiniert. Außerdem hätte er dann noch weniger Geld für Jana übrig gehabt.
Das war ihm also schon bewusst, dass sie ihn auch wegen seiner Kohle toll findet und nicht nur, weil sie auf 56-jährige Männer aus Bottrop steht.
Ja.
Sagen wir es mal so.
Ja. Und nicht nur das.
Obwohl das natürlich schon sehr bezaubernd ist, wollen wir ehrlich sein.
Ja. Aber Erich spricht mit seiner Jana darüber. In ihrer Vernehmung berichtet Jana, dass Erich mal zu ihr gesagt hatte, dass er seine Frau am liebsten wegschmeißen würde und dass das aber nicht so leicht ginge. Und Geld spielt für Jana eine große Rolle. Also sagt sie ihm, sie habe einen Freund, der das Problem lösen könnte.
Verstehe. Jetzt sind wir wieder bei diesem Tschechen, der seinen Kumpel nach Bottrop gefahren hat, beziehungsweise bei dem Typ, der sich hat dorthin fahren lassen, wahrscheinlich erstmal, ne?
Mhm. Der heißt Chetnik P. und wird von Jana nun informiert. Und so kommt es zu einem Treffen mit Herrn P. und Erich W., wo alles besprochen werden soll. Da kommen wir aber gleich beim Prozess nochmal näher drauf zu sprechen.
Okay, lass mich das mal kurz zusammenfassen. Erich und seine Frau Elke leben in ihrem Bungalow in Bottrop. Die sind seit x Jahren verheiratet.
Seit 32 Jahren,
okay. Sie ist etwas gefühlskalt zu ihm, wahrscheinlich aus dem Grund, weil sich eines der Kinder umgebracht hat. Weiß man nicht, ist ja auch egal eigentlich. Jedenfalls lernt Erich dann bei einem seiner Montagefahrten nach Dresden diese Jana in einem tschechischen Puff kennen. Er verliebt sich in sie und haut ordentlich Kohle raus, um sie zu beeindrucken.
Wahrscheinlich, ja.
Jana weiß, dass er verheiratet ist und dass er sich nicht trennen kann, weil er sonst keine Kohle mehr hat. Jana wiederum sagt dann zu ihm, kein Problem, ich habe da einen Kumpel, der sich drum kümmern kann. Korrekt? Ja.
Ja.
Dann trifft er sich mit Erich und die beiden besprechen dann die Details, wie alles laufen soll. Also der Tscheche trifft Erich und die beiden besprechen sozusagen die weitere Tatplanung.
Ja, so in etwa, genau. Jedenfalls klicken dann sowohl in Tschechien als auch in Deutschland die Handschellen. Am 29.05.1998 ergeht der Haftbefehl an Erich W. und in Tschechien kommen Jana S. und ihr Chetnik in Untersuchungshaft. Erich W. verweigert zunächst die Aussage im Ermittlungsverfahren und hüllt sich in Schweigen. Das ändert sich aber am zweiten Prozesstag.
Wo sind wir da jetzt eigentlich zeitlich? Ich habe gerade den Überblick kurz verloren.
Wir sind im Februar 1999. Am 26.02.99 beginnt der Prozess vor dem Essener Schwurgericht und da legt Erich nun überraschenderweise direkt am zweiten Tag ein Geständnis ab.
Ach, ja, das überrascht mich jetzt aber.
Womit wir den dritten Akt unseres Schauspiels einläuten. Denn Erich gibt lediglich zu, dass er ein Verhältnis mit Jana habe und dass der Kontakt zum Mörder von ihr kam. Er habe dem Mann tatsächlich in einer Kneipe den Mordauftrag erteilt und ihm dafür 15.000 Euro als Honorar versprochen.
Ja, aber das ist schon einiges. Also muss ich sagen, 15.000 Euro, 15.000 D-Mark, das ist alles umgerechnet wahrscheinlich.
Ja, genau,
jetzt
alle
Euro,
Beträge,
ne?
Die wir eben,
weil,
genau, alles
ja noch
in
vor
Euro.
Der
alles in Euro umgerechnet. Aber abwarten.
Ja.
10 Tage vorher wird der Killer dann von seinem Kumpel nach Bottrop gefahren. Erich zeigt ihm sogar den Bungalow, aber dann, und das ist jetzt entscheidend, will er den Mordauftrag erstmal wieder zurückgezogen haben.
Das sagt er, ach so.
Mhm. Mhm. Angeblich hatte er zu dem Auftragsmörder gesagt, später abwarten. Chetnik P. habe die Tat dann dennoch ausgeführt und den Mord auf eigene Faust ausgeführt. Vielleicht wegen dem Schmuck von Elke, der sich im Haus befand.
Hm, ja, kann sein. Ist aber schon eine steile These, ne? Denn dieser Chetnik P. wird es wahrscheinlich abstreiten, oder? Weil der schiebt ihm ja letztendlich, also er bekommt den ganzen Mist in die Schuhe geschoben.
Ja, klar. Der hat eine ganz eigene Erklärung, wie das alles passiert ist. Unser Schauspiel steuert auf den Höhepunkt hin.
Ja, leg los.
Ja. Also, Chetnik P. bestätigt das Gespräch mit Erich W. Allerdings sei es bei dem Vorgespräch nie um Mord gegangen.
Hä? Also komplett umgedreht. Okay.
Jana habe von den finanziellen Problemen von Erich berichtet und man habe im Anschluss überlegt, einen Versicherungsbetrug durchzuziehen. Durch den Brand und die Hausratversicherung wäre da einiges rumgekommen. Und ihm wurden die eben schon genannten 15.000 Euro als Anteil in Aussicht gestellt. Er wollte erst nicht, aber Erich habe ihn gedrängt.
Auch eine geile These, ne?
Ja, geht noch weiter.
Okay.
Ja. In der Nacht zum 4. Februar sei er dann wie besprochen in den Bungalow eingedrungen. Im Haus habe er dann nach Erich gerufen, um sicher zu sein, dass auch wirklich niemand mehr dort ist, bevor er das Haus anzündet. Er sei sogar extra durchs Haus gegangen und habe dabei Elke W. in der Badewanne liegend aufgefunden. Aber die sei da schon tot gewesen. Er habe sogar extra noch ihren Puls überprüft.
Ah, verstehe. Er behauptet also, dass er ausgenutzt wurde und ihm das von Erich W. wiederum in die Schuhe geschoben wurde. Also genau umgedreht zu der These von Erich. Dabei habe Erich W. seine Frau also demnach vorher schon selbst umgebracht. Das ist jetzt seine These. Ah, okay. Es wird ja immer besser. Und das Feuer hat er wahrscheinlich auch nur aus Versehen gelegt, weil er eine Zigarette hat fallen lassen, oder wie? Oder was?
Nein, das Feuer legte er nur aus Angst, dass man eventuell Spuren von ihm finden könnte und er dann mit dem Mord in Verbindung gebracht wird.
Ach so, ja klar. Ja, sorry, aber das klingt alles danach, als ob einfach beide ihre Haut retten wollen und sonst nichts.
Das ist ein gutes Stichwort, Haut retten, denn der Freund, der sagt nämlich auch noch aus und das ist die einzige Aussage, die glaubhaft ist.
Ja, dann erzähl uns, was sagt der denn?
Der Freund sagt aus, dass er seinen Freund sogar zweimal nach Bottrop gefahren habe. Beim ersten Mal hat er 1.000 Euro für die Fahrt nach Bottrop bekommen.
Wenn nicht erst 1.500, aber dann hat wahrscheinlich 1.000 bekommen, okay.
Und beim zweiten Mal sogar 2.500 Euro. Das erste Mal war wohl der Termin, bei dem alles besprochen wurde und Erich W. ihm das Haus gezeigt habe.
Okay.
Die zweite Fahrt fand dann am 3. Februar statt.
Also am Tag bzw. am Abend vor der Tat.
Mhm. Da habe er seinen Freund zu der Adresse gefahren und dieser sei dann ausgestiegen. Dann habe er ihn nach 2 Stunden wieder abgeholt. Dabei hat der Freund vor Schmerzen geschrien und nach Brand gerochen.
Vor Schmerzen geschrien? Hat sich das Opfer, also LGW, noch gewehrt? Oder wie hat ihn verletzt?
Beim Legen des Brandes ist es zu einer Verpuffung gekommen und er hatte sich Verbrennungen zugezogen.
Ach, jetzt verstehe ich deinen Spoiler mit, jeder versucht hier seine eigene Haut zu retten.
Ja, war doof.
Nee, war gut. Ja, okay, verstehe.
Der Fahrer sagt weiter aus, dass sein Kumpel sich 14 Tage später mit einem Deutschen gestritten habe. Dabei ging es wohl um das Honorar von 15.000 Euro. Der Freund habe nach dem Streit mit dem Deutschen einen psychischen Zusammenbruch erlitten und er habe ihn gefragt, was da in Bottrop denn nun wirklich passiert sei. Und dann habe er ihm alles gestanden. Er habe die Frau getötet und in die Wanne gelegt. Dann habe er das Feuer gelegt und sich bei der Verpuffung selbst verbrannt.
Ja. Okay, das klingt zumindest schlüssiger als die beiden Aussagen von den beiden anderen zuvor. Aber wichtig ist ja das Gericht. Sieht das denn das Ganze auch so schlüssig? Oder wir haben jetzt schon einige wilde Sachen erlebt und gehört. Was sagt denn das Gericht?
Die glauben auch der Aussage des Freundes, zumal alle gefundenen Indizien auch dafür sprechen würden.
die Lebensversicherung, die kurz vor ihrem Tod abgeschlossen wurde. Und man findet noch weitere Hinweise darauf, dass es hier einen Mordkomplott gab.
Oh, was für Beweise findet man noch?
Zum Beispiel seine Operation. Die war ja alles andere als zwingend. Es ging um eine Operation am Fuß von Erich W. Und als er schon am 3.2. entlassen werden soll, geht das natürlich nicht, weil ja sonst sein Alibi futsch wäre.
Ah, lässt er sich jetzt noch den anderen Fuß operieren oder wie schafft er das, dass er noch länger drin liegt?
Das nicht. Aber bei der morgendlichen Visite, nach der er entlassen werden soll, klagt er plötzlich über Herzschmerzen. Also behält man ihn noch einen Tag länger zur Beobachtung im Krankenhaus und sein Alibi bleibt bestehen.
Jetzt muss man aber auch mal sagen, wie großartig das von diesen Ermittlern alles herausgefunden wurde, oder? Und alles zusammengesetzt wurde. Dieses ganze Puzzle in diesem Schauspiel, wie wir es ja nennen, musst du ja auch erstmal schlüssig zusammenbringen, ne?
Absolut, absolut. Die finden auch noch mehr Details heraus. Von einem Fernsprecher der Klinik am 3. Februar ging ein Telefonat in das Haus von Erich und Elke. Das dauerte aber nur wenige Sekunden, dann legte man wieder auf.
Aha, was vermutet die Polizei dahinter?
Dass die Tat eigentlich schon für den 3. Februar geplant war. Deswegen ist der Täter auch schon am 3. Februar von seinem Kumpel nach Bottrop gebracht worden. Warum die Tat dann nicht ausgeführt wurde, kann man nicht herausfinden, aber der Anruf war wohl ein Kontrollanruf von Erich, bei dem er überprüfen wollte, ob seine Frau schon tot war oder sie noch ans Telefon gehen konnte.
Ach so, verstehe. Ja, was sie dann ja auch tat und deswegen der kurze Kontrollanruf. Er hat dann gleich wieder aufgelegt, weil er seine Frau gehört hat, die anscheinend ja noch gelebt hat.
Richtig. Dann täuschte er den Herzanfall vor, um noch einen Tag mehr Zeit zu gewinnen und die Tat wird dann auch ausgeführt.
Verstehe. Lisa, dann lass uns doch mal zum Urteil kommen. Was entscheidet denn das Gericht? Du hast ja schon gesagt, dass sie der Aussage des Freundes und den ganzen Indizien folgt.
Am 17. Mai 1999 erfolgt das Urteil. Es lautet lebenslange Haft. Und auch die besondere Schwere der Schuld für Erich W. wird festgestellt. Es werden dabei gleich mehrere Mordmerkmale festgestellt. Habgier, niedrige Beweggründe, Heimtücke und Mord für die Ermöglichung bzw. Vertuschung einer Straftat.
Wegen dem Versicherungsbetrug wahrscheinlich, ne? Außerdem noch Anstiftung zum Mord, wobei das bei den anderen schwerwiegenden Straftaten wahrscheinlich eh hinten runterfällt und nicht mehr so entscheidend ist, ne?
Zum Ende des Verfahrens fordert die Verteidigung dann noch eine medizinische Untersuchung ihres Mandanten. Er leide an Rheuma, habe einen Herzschrittmacher. Er sei unter diesen Umständen gar nicht haftfähig. Doch die Ärzte stellen fest, dass er bei weitem nicht so krank ist und lehnte auch diesen Antrag schließlich ab. Und Erich W. muss seine Strafe antreten.
Und damit schließt sich unser heutiges Drama in drei Akten. Der eingebildete Kranke bekommt nun einen ganz anderen Sinn und auch eine Bedeutung. Erich W. dachte, dass er sich mit seinen freiwilligen Operationen das perfekte Alibi verschaffen würde. Aber dem war nicht so. Alles ist aufgeflogen, alles ist letztendlich doch ans Licht gekommen. Glück gehabt. Lisa, vielen Dank, sage ich dir, für heute und auch für die gesamte zurückliegende Staffel. Es war ja deine erste Staffel als Moderatorin bei Mörderische Heimat. Ich hoffe, es hat dir bis dato gefallen.
Ja, total. Das war schon was ganz anderes, als nur die kurzen Texte zu Beginn einzusprechen. Aber die Arbeit mit dir und mit Shaggy macht mir riesig Spaß. Ich danke euch, dass ich Teil dieses Teams sein darf.
Oh, sehr gerne. Es ist mir und uns eine Freude. Und ich kann dir sagen, das sehen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen genauso. Denn es gibt eigentlich durch die Bank weg nur positive Rückmeldungen zu dir und wie du die Fälle mit uns vorträgst.
Danke, das freut mich sehr.
Ja. Von daher würde ich sagen, dass wir doch genauso weitermachen, oder? Denn wir können jetzt schon natürlich verkünden, dass es bald weitergeht. Dann mit einem anderen Bundesland und 6 neuen spannenden Fällen. Welches Bundesland das sein wird, erfahrt ihr dann wie immer in unserem Mörderische Heimat Extra oder eben auch in den Social Media Kanälen von Facebook und Instagram, wo wir das natürlich bekannt geben werden. Und dann werden wir das alles nochmal besprechen, was hinter uns liegt und was vor uns liegt.
Genau. Ich freue mich sehr.
Ich mich auch. Dann sagen wir Tschüss für heute und bis bald. Passt auf euch auf und schaltet wieder ein, wenn es heißt Mörderische Heimat, der True Crime Podcast mit echten Fällen aus deiner Region. Es sagen für heute Tschüss, Zeno Diegelmann
und Lisa Kardinale.